Ja? Ey, mein Herz ist nochmal voll. Ja, wir kommen nämlich zum Abschluss. Und zum Abschluss einer Serie, da fällt einem noch alles ein, was man vorher vergessen hat. Ja, aber da kommt noch mal ein bisschen was zusammen heute. Wir schließen die Serie ab mit dem Titel Leben im Licht der Ewigkeit. Und wie Janis auch schon letzte Woche sagte, hätten wir zu Beginn, als wir diese Serie geplant und dann gestartet hatten, ja niemals erwartet, was die durch die äußeren Entwicklungen, gerade auch in der Ukraine, an ungeahnter Relevanz gewinnt. Also es ist uns ja durch die politische Lage und durch den Krieg wird uns ja viel deutlicher nochmal sichtbar, wie kurz und begrenzt unser Leben hier auf dieser Erde ist und was denn da alles noch auf uns wartet, was mit der Ewigkeit noch vor uns ist. Ich will euch einladen, dass ihr gerne schon mal eure Bibel aufschlagen dürft, wenn ihr das wollt. Wir werden uns heute im 1. Petrusbrief aufhalten. Zu Anfang habe ich uns nochmal die beiden Kerngedanken der ganzen Serie mitgebracht. Diese Kerngedanken sind eigentlich recht einfach, sind nicht kompliziert, aber ich will es uns nochmal mitgeben. Unser Leben hier und heute, unser Leben, dein Leben, mein Leben, es beeinflusst, wo und wie wir die Ewigkeit verbringen. Und der zweite Gedanke, weil wir um die Bedeutung dieser Ewigkeit wissen, wollen wir unser Leben im Hier und Heute mit voller Intention und Zielrichtung leben. Ja, und das kann man gar nicht sagen, was bestimmt jetzt was. Wir wissen um die Ewigkeit und wir wissen, wie Menschen auch nach dem Leben hier auf der Erde entweder bei Gott im Himmel sind oder wie sie in der Hölle sind. Und das hat einen großen Einfluss darauf, dass wir sagen, ja, unser Leben hier hat eine Bedeutung und hat eine Brisanz. Und weil wir als Christen, als Nachfolger Jesu wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, dann gibt uns das unglaublich viel Hoffnung. Und das ist das Thema auch dieser letzten Predigt der Serie. Und ich möchte für uns alle, ich möchte für dich und für mich, dass wir gerade in diesen unsicheren Zeiten aus einem riesigen, großen, unerschöpflichen Hoffnungstank leben. Und wenn ich Hoffnung sage, dann meine ich keine Selbsttherapie durch Optimismus, durch Zweckoptimismus oder durch sich die Dinge schönreden, sondern ich meine eine tiefe, auf Jesus Christus gegründete Hoffnung, die uns Halt und Orientierung gibt, was auch immer kommen mag. Dieser Nachsatz ist wichtig, was auch immer kommen mag. Und ich möchte mal fragen, wer ist heute Morgen hier und sagt, ja, ich brauche eine ordentliche Portion Hoffnung für mein Leben? Es sind ein paar, im ersten Gottesdienst waren es mehr, aber es sind ein paar, die sagen, ich brauche neue Hoffnung für mein Leben. Ich glaube, der Heilige Geist möchte unsere Seele heute Morgen ganz neu erfüllen mit Freude, die eben nicht in leeren Optimismus gegründet ist, sondern in Tod, Auferstehung und das vollendete Werk von Jesus. Und dazu schauen wir uns noch diese Perspektive des Lebens im Licht der Ewigkeit an, diese Perspektive der Hoffnung, von der Petrus im 1. Petrusbrief spricht. Da lesen wir, wie es gut ist, wenn man einen Brief anfängt mit dem ersten Vers, ganz von vorne. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten, die als Fremdlinge in der Diaspora leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, in der Provinz Asia und in Bithynien. Petrus, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so auf den allerersten Blick wahrnehmen, wenn wir diesen Vers lesen, aber er kommt gleich am Anfang direkt auf den Punkt. Und zwar, indem er aufzählt, an wen er schreibt. Und ich stelle euch heute die Frage, an wen schreibt Petrus diesen Brief? Es ist eine Frage, auf die ihr antworten dürft. Er schreibt ihn an die Auserwählten? An die Fremdlinge? Also wenn wir das zusammennehmen, er schreibt an die auserwählten Fremdlinge. Und dann spezifiziert er es, die in der Diaspora leben. Wen meint er damit? Meint er damit die Flüchtlinge aus der Ukraine? Oder meint er vielleicht die ganzen Menschen, die 2015 geflüchtet sind in der Flüchtlingskrise? Oder meint er andere Geflüchtete? Ich will euch sagen, wen er damit meint. Petrus meint mit den auserwählten Fremdlingen alle Nachfolger Jesu. Alle Nachfolger Jesu bezeichnet er als auserwählte Fremdlinge. Und er macht uns damit, mit dieser Aussage, direkt am Anfang seines Briefes eine Sache klar. Er macht uns klar, euer Zuhause ist nicht hier. Euer Zuhause ist nicht hier auf dieser Welt. Dein Zuhause ist nicht in Karlsruhe. Und es gibt es Menschen unter uns, die sagen, ja klar, mein Zuhause ist nicht in Karlsruhe. Ja, ich habe vorhin gesagt, Isaac oder Magda oder andere Menschen, die aus anderen Herren Länder zu uns kommen, die sagen, ja, ich bin ein Fremdling hier, ich bin ein Ausländer hier, das ist natürlich nicht mein Zuhause. Aber was macht es mit dir, wenn du hier geboren bist? Was macht es mit dir, wenn dein Herz so sehr an dieser Stadt hängt? Was macht es mit dir, wenn du sagst, ich bin hier zu Hause? Dann haut so ein Satz doch richtig rein. Und ich sage es uns nochmal ganz konkret. Durlach ist nicht unser Zuhause. Karlsruhe, Wössingen, Pfinsthal, Wolfertsweier, Weingarten, Bruchsal, Wörth, Knielingen, Gackenau, keine Ahnung, wo du herkommst. Es ist nicht unser Zuhause. Du bist hier ein Fremdling, auch wenn du dich vielleicht nicht so fühlst. Du bist vielleicht hier geboren, du bist vielleicht hier aufgewachsen, du fühlst dich irgendwie sicher und irgendwie auch wohl. Aber ich sage dir mit den Worten von Petrus heute Morgen, hier ist nicht dein Zuhause. Was macht denn einen Fremdling aus? Wobei Fremdling ist jetzt mal einfach wirklich ein schöneres, älteres, gediegeneres Wort für einen Ausländer. Und jetzt kommt eine Frage, auf die dürft ihr antworten. Was macht einen Ausländer aus? Was macht einen Ausländer zum Ausländer?
Das Ausland.
Andere Sprache. Fällt euch noch was ein? Andere Kultur. Herkunft. Also es gibt Dinge, die anders sind. Die unterscheiden den. Ansonsten wäre er ja nicht ein Ausländer. Und ich habe mal drei Bereiche definiert, von denen ich glaube, dass sie den Ausländer beschreiben. Er hat eine andere Kultur, er hat eine andere Sprache und er hat andere Werte. Er hat ein anderes Wertesystem. Petrus hat dazu gleich am Anfang seines Briefes unmissverständlich zu allen Christen: Freunde, ihr seid Ausländer hier in dieser Welt. Ihr seid Ausländer hier auf dieser Welt. Warum? Weil ihr eine andere Kultur habt, weil ihr eine andere Sprache habt und weil ihr nach anderen Wertmaßstäben lebt. Deswegen seid ihr Ausländer. Ihr gehört zu einer anderen Familie. Ihr Lieben, was ist denn unsere Kultur als Kinder Gottes? Ich nenne es die Reich-Gottes-Kultur. Ja, wir sind Teil des Reiches Gottes. Wir dürfen die Gedanken, die Ideen, den Plan, den Gott hat mit dieser Welt, den dürfen wir als seine Botschafter in diese Welt hinaustragen. Paulus sagt, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Wir haben etwas hier zu bewegen und etwas hier zu verändern und das als Ausländer. Ist doch unglaublich, oder? Unsere Heimat ist nicht in Karlsruhe, unsere Heimat ist im Himmel. Und wenn wir uns dessen ganz bewusst sind, dass unsere Heimat im Himmel, und was bedeutet es im Himmel? Es bedeutet, dass unsere Ewigkeit bei Gott ist, dann leben wir auch unser Leben als Ausländer hier auf dieser Erde ganz anders. Ich möchte uns daran erinnern, dass wir hier in diesem Teil der Welt ein sehr, sehr privilegiertes Leben führen. Könnt ihr dem zustimmen? Wir machen Urlaube an den tollsten Orten der Welt. Aber weißt du, egal wie schön es im Hotel oder in der Ferienwohnung auch sein mag, es ist doch nicht wirklich dein eigenes Bett, oder? Kennt ihr das? Wenn ihr mal so weg seid, so nach ein paar Wochen, es kann das Paradies auf Erden sein, aber irgendwann, da zieht es einen doch auch wieder nach Hause. Es zieht uns nach Hause. Und das ist doch auch so, dass wir als Christen eine Sehnsucht danach haben, nach Hause zu kommen. Warum haben wir diese Sehnsucht? Weil wir spüren, dass die Werte, die wir haben, die wir leben, und es sind nicht mal Werte, die wir anderen aufdoktrinieren wollen oder überstülpen wollen, aber dennoch leben wir Werte und wir merken, damit ecken wir an. Das finden die Leute gar nicht unbedingt toll. Die Prinzipien, nach denen ich mein Leben führen will, die werden von anderen Leuten sogar als Bremse ihres Fortschritts wahrgenommen. Und dann fragt man sich, was ist da los? Warum sehen die Leute mich so anders? Und dann werde ich dir sagen mit den Worten von Petrus, was da los ist. Du bist anders. Du bist hier nicht zu Hause. Du bist ein auserwählter Ausländer. Und ich liebe das sogar noch mehr. Die englischen Übersetzungen von manchen Bibeln, die reden von Aliens. Ja. Elect Aliens. Wir sind die auserwählten Außerirdischen. Das macht ja noch deutlicher, wie anders wir sind. Wir sind eine andere Art von Mensch. Gehen wir weiter zu Vers 2. Nach der, also das Ganze passiert, diesen Brief, den er schreibt, alles, was passiert, passiert nach der Vorhersehung Gottes des Vaters, in der Heiligung durch den Geist, die zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi führt. Ich will es mit anderen Worten sagen. Die Zeit und die Umstände, in denen du und ich leben, sind keine Überraschung für Gott. Sie sind vielleicht manchmal ein Dorn im Auge für dich. Und sie sind manchmal eine Überraschung für dich, aber nicht für Gott. Die Entdeckung eines Coronavirus irgendwo in China war keine Überraschung von Gott. Der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine war vielleicht für dich und mich eine Überraschung, aber nicht für Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Und da kommt mir ein Gedanke, er hat alles unter Kontrolle. Und jetzt und heute, in dieser Zeit, in der wir leben, in diesen Umständen, in denen wir leben, hat er keinen Super Paulus. Er hat keinen Super Petrus oder irgendeinen anderen Super Apostel, um den Job für uns zu tun. Gott hat ganz normale, auserwählte Ausländer. Er hat Aliens wie dich und mich, um hinzugehen und den Job zu erledigen. Also, worauf warten wir noch? Let's go! Lasst uns aufstehen und loslegen mit der Erfüllung seines Auftrages. Und dann habe ich mich gefragt, manche von euch waren dabei die Tage, wir hatten gestern Vormittag und vorgestern Abend das Seminar zum Thema Engel und Dämonen und geistliche Kampfführung. Da ging es auch um den Teufel und um seine Taktik und seine Strategien. Und ich glaube, in Bezug auf diesen Text von heute Morgen, eine der Taktiken und Strategien des Teufels ist es, dafür zu sorgen, dass wir uns hier nicht mehr als Ausländer fühlen. Dafür zu sorgen, dass wir völlig ankommen und aufgehen in dieser weltlichen Kultur um uns herum. Wenn wir anfangen, unsere Wurzeln hier auf dieser Welt zu tief zu schlagen, wenn wir nicht mehr anecken, sondern überall nur mitschwimmen, wenn wir uns hier auf der Erde komfortable und superschöne Häuser bauen, dann wird es schwer, sich auf den Himmel zu freuen. Denn egal wie toll der Himmel ist, wer will schon sein schönes und komfortables Leben, angenehmes Leben hier auf dieser Erde dafür aufgeben? Und deswegen, das machen wir immer wieder mal ganz gut, weil so unser Anliegen mit dieser Serie wieder mal uns aufzuwecken, uns wach zu rütteln. Und für manche, wenn wir jetzt diese Erklärung von Petrus sehen, dass wir hier manchmal Schwierigkeiten haben auf dieser Welt, weil wir eben nicht von dieser Welt sind, weil wir schon eine andere Heimat haben. Für manche von uns ist es eine echte Hilfe, diese Erklärung zu haben. Ich ecke hier manchmal an, weil ich eine Reich-Gottes-Kultur lebe. Das heißt, ich bin hier nicht zu Hause. Und wenn dich in deinem Leben, in deiner momentanen Situation diese Worte von Petrus trösten, wenn sie dir Trost sind und Halt sind und Zuversicht sind, dann will ich dich bestätigen auf deinem Wort. Dir will Petrus mit seinem Brief Hoffnung und Kraft geben. Aber dann gibt es auch andere unter uns. Es gibt diejenigen, die sich denken, wie zu Hause. Ich bin doch zu Hause, ist doch ganz schön hier. Es gefällt mir doch. Ich habe doch alles, was ich will und alles, was ich brauche. Ich fühle mich doch so pudelwohl. Es gibt auch diejenigen unter uns, die sind eingetaucht in die weltliche Kultur. Und diesen Geschwistern unter uns soll das Wort von Petrus eine Warnung sein. Und wisst ihr, wenn wir das Wort Warnung hören, dann denken wir schon so oft an den erhobenen Zeigefinger, da erhebt sich einer, das löst in mir so ungute Gefühle aus. Wir mögen es nicht mehr, gewarnt zu sein. Aber ich will dir heute mal ein anderes Bild geben. Denk mal bei Warnung an so, ich hätte so ein Bild raussuchen sollen, habe ich nicht. Denk mal an so eine Baustelle, die so auf eine Brücke führt und dann bricht da die Brücke ab und unten drunter ist, keine Ahnung, der reißende Fluss und die Brücke wird gerade saniert. Du bist sehr froh um so ein Warnungsschild. Ja, wenn du im Begriff bist, auf diese Brücke zu fahren und auf diesen Abgrund zuzufahren und da runter zu purzeln. Du bist froh um eine Warnung. Und so eine Warnung soll das sein, die Petrus uns hier zukommen lässt. Kein erhobener Zeigefinger, sondern eine Warnung aus Liebe, die sagt, hey, pass auf, dass du dich hier nicht zu sehr anpasst. Mein Bruder, meine Schwester, vergiss nicht, dass du eine Reich Gottes Kultur hast. Lebe diese Kultur, auch wenn es dir hier Nachteile bringt. Warum? Weil du erst eines Tages nach Hause kommen wirst. Hab keine Angst, dass du hier auf dieser Erde irgendetwas verpasst. Hab lieber Angst, dass du irgendetwas im Himmel verpasst. Das ist die liebevolle Warnung, die Petrus uns zukommen lässt. Er sagt, halte durch, bleibe stark. Wir gehen zu Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, sodass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Ihr Lieben, hier haben wir sie, die Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die Petrus in diesem seinem Brief jedem Leser eintrichtern möchte. Und ich habe gesagt, es geht ihm nicht um Zweckoptimismus zur Selbsttherapie. Deswegen schreibt er ja auch, dass wir schon jetzt eine lebendige Hoffnung haben. Wir haben eine berechtigte Hoffnung, eine begründete Hoffnung, eine reale Hoffnung, eine legitime Hoffnung. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und warum? Es steht hier in diesem Vers. Warum haben wir diese Hoffnung? Weil Jesus uns erlöst hat. Weil er durch seine Auferstehung von den Toten dafür gesorgt hat, dass wir schon jetzt eine lebendige Hoffnung haben dürfen. Ihr Lieben, wir müssen kein trauriger Haufen sein, der keine Freude im Leben hat, weil wir eine lebendige Hoffnung in uns tragen. Und das finde ich einfach großartig. Und Petrus, er verknüpft diesen Gedanken noch mit einem zweiten Gedanken. Ja, wenn jemand aus reichem Hause kommend mal einen schlechten Tag hat, was denjenigen in aller Regel wieder nach oben bringt, ist die Aussicht auf sein Erbe. Er hat ein Erbe, das auf ihn wartet. Und dieses Erbe, das hat es in sich. Auch du und ich, auch wir haben ein Erbe, das auf uns wartet. Und es hat dieses unvergänglich. Es ist nicht wie ein Bündel 100-Euro-Scheine, die verschimmeln. Es ist nicht wie Kohle auf dem Konto, wo irgendein Hacker kommt und es sich unter den Nagel reißt. Sondern es ist aufbewahrt auf der besten und sichersten Bank aller Zeiten. Es ist auf der Himmelsbank und wartet dort auf uns. Ein wundervolles Erbe. Vers 5, auf dieses Heil hin, das bereit liegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Ihr Lieben, unsere Perspektive ist, dass wir schon jetzt im Hier und Heute Hoffnung haben. Und Petrus erinnert uns in diesem ganzen Brief immer wieder daran, was da Herrliches und Wunderbares auf uns wartet. Wisst ihr, wir Christen haben ja immer wieder mit dem Vorwurf leben müssen, dass wir die Menschen nur auf das Jenseits vertrösten. Ja. Also ich denke so an die Zeiten der Sklaverei, wo das auch noch mit Bibelversen gerechtfertigt wurde. An diese Zeiten denke ich zurück. Und es stimmt, lange Zeit haben sich die Christen rausgenommen aus der politischen und sozialen Verantwortung und sich zu wenig eingesetzt für soziale Gerechtigkeit, überhaupt Gerechtigkeitsthemen. Sie haben immer nur auf den Himmel vertröstet. Aber ich glaube, dass das heute nicht mehr so ist. Ich glaube, heute ist das Gegenteil der Fall. Ich glaube, heute ist es so, dass die Christen in unserer Gesellschaft im Allgemeinen, zumindest so wie sie wahrgenommen werden, dass die Christen überall mitmischen und mitreden und mitversuchen, diese Welt so, wie sie hier ist, zu einem besseren Ort zu machen. Und versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass wir uns nicht einbringen sollen und dafür sorgen, dass die Welt ein guter Ort ist, auf dem wir leben. Wir sollen für Gerechtigkeit eintreten. Da gibt es genug Bibelstellen dafür. Aber wir sollen das nicht tun auf Kosten dieser Perspektive unseres Erbes und des Himmels. Und ich glaube, hier sind wir einfach als Christenheit auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht mehr länger nur über den Sozialstaat, die soziale Gerechtigkeit und den Klimawandel reden, sondern dass wir auch reden über unsere Zukunft bei Gott, über unsere Heimat im Himmel, über unser Erbe, das wir bei ihm bekommen werden, und dass wir eine Freude in uns darüber entwickeln und dass wir eben nicht nur verbunden sind mit dieser Welt und uns ausstrecken nach allem, was diese Welt zu bieten hat, sondern dass wir uns freuen und ausstrecken nach dem, was unser Vater im Himmel für uns hat. Und was ist die Reaktion darauf? Ich sehe eine ziemlich schweigsame Reaktion hier. Petrus, er hatte scheinbar auch so ein bisschen mit Leuten zu tun, denen er manchmal ein bisschen helfen musste, wie sie reagieren sollen. Darüber jubelt! Okay, diejenigen von euch, die jetzt schon mal so einen ganz kurzen Mutanfall gehabt haben, die kennen mich schon. Und diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, ihr lernt mich jetzt kennen. Ihr lernt mich jetzt kennen. Ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt, es hat gut funktioniert, ich sage es jetzt wieder. Ihr habt jetzt einen ganz großen Anteil daran, wie lange dieser Gottesdienst dauert. Ja, weil wenn ihr mich jetzt mit eurem echten Jubel davon überzeugt, dass ihr euch freut auf das, was da auf euch wartet, dann dauert der Gottesdienst nicht mehr bis heute Abend. Aber wenn das nicht so ist, dann kann es unter Umständen ein bisschen dauern. Und deswegen, auch wenn es dir unglaublich peinlich ist, wenn du sowas überhaupt nicht leiden kannst, ich mache noch ein bisschen mehr Druck. Wenn ich in Mosambik bin und wenn ich sage, wir freuen uns auf den Himmel, dann habe ich 10 Minuten Pause. Weil die gehen ab wie Schmitz' Katze. Ja? Und jetzt möchte ich mal hören, wie sehr ihr euch darauf freut. Petrus sagt, warum jubelt? Hey, wir jubeln, wenn Bayern 7-1 gewinnt. Aber wir jubeln nicht über unseren Platz im Himmel. Was kann da los sein? Wir haben so viel Grund zu freuen. Und ihr seid echt gut. Ihr habt es richtig gut gemacht. Ich weiß nicht, ob mein Druck jetzt so hoch war, der euch motiviert war. Aber es war richtig, richtig schön. Ich danke euch dafür. Und jetzt kommt's. Ihr habt es vielleicht bemerkt schon so an der Anrichtung da vorne. Darüber jubelt, das ist Vers 6. Und da ist dann Komma. Ja, und ich hab lange darüber nachgedacht, weil ich weiß, was danach kommt, und die ihre Bibel aufgeschlagen haben, wissen es vielleicht auch schon. Ich bin fest davon überzeugt, als Petrus diesen Brief geschrieben hat, war das ganz groß am Ende der ersten Seite oder der zweiten oder dritten Seite. Und dann hat er die Seite umgeblättert und er hat weitergeschrieben. Er hat erst geschrieben, darum jubelt, und dann hat er weitergeschrieben. Und das wollen wir uns auch nicht vorenthalten. Auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. Er hat gesagt, jubelt trotzdem. Ja, wir müssen nicht jubeln, weil wir das so toll finden, wie wir geprüft werden. Wer von euch liebt Prüfungen? Vorhin habe ich den Michael gefragt, er hat die falsche Antwort gegeben. Jetzt frage ich mal jemanden anderen. Frage mal jemanden, der vorher noch nicht dabei war. Frage mal den anderen Michael. Michael, kannst du dich noch erinnern an deine Abi-Prüfung? Ja. Du kannst dich noch dran erinnern. Nein, das war noch nicht die Frage. Du kannst dich noch dran erinnern. Nein, du kannst dich noch dran erinnern. Weißt du noch, wie es dir vorher ging? Hast du viel Gedanken darüber gemacht? Du nicht? Okay, da gibt es auch falsche Antworten. Egal. Wir haben gerade ja einen im Haus, der bald Abi macht. Ja, der sitzt da hinten. Und in der Gemeinde hier haben wir auch noch ein paar andere. Nat drüben, Joaf, Isi macht bald Prüfung. Wenn man so kurz vor der Prüfung steht, ja, dann scheint das Leben nur noch aus Prüfung zu bestehen. Ja? Also der ganze Fokus, die ganze Aufmerksamkeit, die ganzen Gedanken, alles richtet sich auf diese Prüfung. Man versucht sie zwischendurch abzulenken, man versucht sich einzureden, so schlimm ist es doch alles nicht. Aber die ganze Aufmerksamkeit geht auf diese Prüfung. Und ich sage es euch einfach mal von mir, ich komme gleich auf den Punkt. Nachdem meine Abi-Prüfung vorbei war, habe ich nicht einmal mehr darüber nachgedacht. Ich kann mich an sie erinnern, wenn ich mir das bewusst mache, aber es hat mich nicht mehr bewegt. Es war vorbei. Es war eine Prüfung. Und die habe ich, Gott sei Dank, bestanden und damit war es gelaufen. Damit war das für mich erledigt. Und wir haben jetzt hier auch manchmal noch für kurze Zeit, für kurze Zeit. Erinnert euch an dieses Seil. Da war so ein ganz kurzes Stück rot und ein ewig langes Seil. Und diese Prüfungen, die sind in diesem kurzen roten Stück. Und danach wartet eine Zeit des Paradieses, es wartet eine Zeit im Himmel, es wartet eine Zeit unseres ewigen Erbes, es wartet eine Zeit des Herrschens mit unserem Vater im Himmel auf uns. Und wir sind in dieser kurzen roten Zeit und wir machen uns in die Hose wegen einer Prüfung nach der anderen. Und ich möchte uns einfach ermutigen heute Morgen. Ich möchte uns erinnern daran, wenn wir anecken, das ist normal. Das gehört dazu, weil hier nicht unsere Heimat ist. Und lassen wir uns doch von diesen Prüfungen nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Wir wollen diese Prüfungen bestehen, denn wozu sind sie da? So soll durch diese Prüfung die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde. Er sagt, das Gold ist geläutert und trotzdem ist es vergänglich. Es ist vergänglich und der Glaube, er ist viel wertvoller als alles Gold dieser Welt. Und dieser Glaube, er soll zutage treten und Lob, Ehre und Preis soll uns zukommen, wenn sich Jesus Christus offenbart. Durch diese ehrlicherweise unnötig uns vorkommenden und bescheuernden Prüfungen des Lebens. Ja, und da denke ich jetzt natürlich nicht nur an eine Abi-Prüfung. Es gibt Prüfungen im Leben, die sind beinhart. Da kommt's knüppeldick. Und da weiß man nicht mehr, warum das alles sein muss. Aber diese Prüfungen, sie dienen einem Zweck, nämlich die Echtheit unseres Glaubens sichtbar werden zu lassen, sagt Petrus. Und wisst ihr, jetzt muss ich noch was sagen, was wir vielleicht nicht so gerne hören. Wenn die Echtheit unseres Glaubens sichtbar werden kann, was kann dann auch sichtbar werden? Der Glaube ist entweder echt oder er ist? Oder er ist fake. Und wisst ihr, wenn man so Sonntag für Sonntag im Gottesdienst ist, da kann man ganz schnell zu einem Fake-Glauben kommen, wo es eben nur noch in den Augen der anderen um den Glauben geht. Aber es geht um die Echtheit unseres Glaubens und die wird sichtbar in den Prüfungen. Und ich will dir heute auch nicht als eine Drohung oder als ein erhobener Zeigefinger, aber ich will dir die Frage stellen, die du dir nach dieser Stelle stellen musst. Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Hast du einen Glauben, der stark und feurig ist, solange es rund läuft in deinem Leben? Hast du einen Glauben, der dich trägt, von dem du anderen erzählst, solange Gott deine Wunschliste in der richtigen Reihenfolge abarbeitet? Es sind drastische Vergleiche, ich weiß. Aber was ist dein Bild von Gott? Oder hast du schon einen Glauben, der auch dann trägt, wenn die Prüfungen dir das Leben so richtig schwer machen wollen? Und wir schließen die heutigen Gedanken ab. Das Team darf sich gerne schon bereit machen mit dem letzten Vers. Ihn, diesen Jesus, liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht. Und immer noch. Wir sehen ihn noch immer nicht, aber wir glauben an ihn. Wir lieben an ihn. Er mutet uns manche Prüfungen zu. Und wenn wir an ihn denken, dann jubeln wir in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. Das ist mein Wunsch für mein eigenes Leben, das ist mein Wunsch für uns alle hier, dass wir so tief und echt sind in unserem Glauben, in unserer Liebe zu Jesus, dass er uns trägt durch alle Umstände hindurch, dass wir nicht den Blick richten auf die Umstände und auf die Schwierigkeiten im Leben, auf die Prüfungen, sondern dass wir den Blick richten auf ihn und dass unser ehrlicher und aufrichtiger Glaube sichtbar und offenbar wird. Denn dann können wir unaussprechlich und ungetrübt jubeln. Und warum machen wir das? Weil das einem Leben im Licht der Ewigkeit entspricht. Gott segne uns. Amen.